Christ, who are you and why do you request entry?
I am Sarah, a servant of Jesus Christ. I come as one seeking the grace of God to travel with you in his service together.
Why have you been sent to us?
I am sent as Archbishop to serve you, to proclaim the love of Christ, and with you to worship and love him with heart and soul, mind and strength.
How do you come among us and with what confidence?
I come knowing nothing except Jesus Christ and him crucified, and in weakness and fear and in much trembling.
Hallo, mein Name ist Michael Greder und das ist der Eule Podcast Re-März 2026. Heute geht es um die neue Erzbischöfin von Canterbury und die Kirchenmitgliedschaftszahlen. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Diesen Monat hatten wir ja auch noch ein paar andere Podcasts, die du geführt hast. Zum Beispiel finde ich einen sehr, sehr interessanten zu einem sehr aktuellen Thema, nämlich die Debatte um das Social-Media-Verbot. Die ist ja immer noch irgendwie heiß im Gange mit Anna Grebe. Genau, das möchte ich allen ans Herz legen, die es noch nicht gehört haben, weil ich finde, hier ist wirklich eine Perspektive, die ich in der Öffentlichkeit so zu wenig abgebildet finde. Während woanders lieber Boomer-Artikel darüber schreiben, wie die Welt eine bessere wird, wenn wir Social Media verbieten. Ist ja doch ein differenzierteres Bild.
Ja, aber ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Debatte sich in Deutschland allgemein differenzierter darstellt im Moment. Wir verlinken gerne in den Shownotes mal auf 2-3 Beiträge von netzpolitik.org, die diese Debatte sehr intensiv begleiten, logischerweise aus der Perspektive einer demokratischen Zivilgesellschaft und auch journalistisch. Da sind noch weitere Beiträge und die haben, ich glaube, inzwischen mehrere Listen mit Stellungnahmen und Expertisen gemacht aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und da sind auch reichlich Kirchliche mit dabei. Also man sieht, dass zum Beispiel hier die Beschäftigung in den christlichen Jugendverbänden mit dem Thema einfach auch was austrägt. Und ja, die großen Schlagzeilen werden jetzt eher nicht von Leuten bestimmt, die diese differenzierten Stellungnahmen zur Kenntnis genommen haben. Aber das muss ja nicht so bleiben.
Und dann in einem weiteren Podcast, da waren noch Annika und Louis zu Gast.
Ja.
Die sind ja unseren Eule-Leserinnen zumindest durchaus bekannt. Da ging es um den synodalen Weg und wie es da weitergeht.
Ja, also mit Annika Schmitz und Louis Berger, die zwei jüngere katholische Journalistinnen sind, habe ich quasi nochmal Rückblicke erhalten auf 6 Jahre synodaler Weg. Und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie das wird mit dem neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer. Aber das hatten wir ja auch schon im letzten Monatsrückblick hier.
Und ihr dürft euch am Ende auf einen Medientipp des Monats am Schluss freuen. Und ich möchte euch auch daran erinnern, gebt uns doch im Podcatcher eurer Wahl eine Bewertung und teilt diesen Podcast fleißig auf Social Media. Kommen wir zum ersten Thema des Monats, nämlich wir haben jetzt eine Erzbischöfin, sei betont, von Canterbury. Das erste Mal seit, wenn ich richtig recherchiert habe, Philipp, korrigier mich, 1400 Jahren, so ungefähr, dass hier dieses Amt an eine Frau übergegangen ist und das gab natürlich wie jedes Mal einen recht imposanten Gottesdienst.
Genau, die Erzbischöfin von Canterbury oder der Erzbischof früher einmal, das ist das höchste geistliche Leitungsamt der Church of England, also der anglikanischen Kirche in England und zugleich das Ehrenoberhaupt der anglikanischen Weltgemeinschaft, Anglican Communion. Und insofern ist das ein bedeutendes Amt in der Ökumene und in den christlichen Kirchen. Und es ist zum ersten Mal tatsächlich jetzt eine Frau, Sarah Mullally, die vorher Bischöfin in London war.
Wenn sie Oberhaupt der weltweiten anglikanischen Kirche ist, kannst du irgendwie einordnen, wie viel das so betrifft? Also Oberhaupt von wie viel?
Ja, das betrifft im engeren Sinne 80 Millionen anglikanische Christen auf der Welt, die in den Staaten zumeist leben, die mal zum britischen Weltreich gehört haben. Also es gibt die anglikanische Kirche in Großbritannien, es gibt die anglikanische Kirche unter einem etwas anderen Namen in den USA, da ist das die Episkopalkirche, und dann gibt es noch so andere, freiere anglikanische Kirchen und dann halt vor allen Dingen in den asiatischen und afrikanischen Ländern, die mal zum britischen Weltreich gehörten, und Australien und Kanada natürlich auch.
Also es ist schon für sehr, sehr viele Christen auf diesem Globus doch durchaus ein wichtiges Amt.
Ja, und man unterschätzt das ja gerne. Es ist halt im Gefüge von Staat und Kirche auch eine spannende Angelegenheit. Denn die Church of England ist ja, ich habe vorhin gesagt, Sarah Mullally hat jetzt das höchste geistliche Leitungsamt. Aber der Chef der Kirche von England ist ja der König. Ja, also insofern gibt es da ja immer auch eine Verbindung von Kirche, Krone, Staat, und das ist ganz spannend. Das hat man auch beim Einführungsgottesdienst jetzt wieder gesehen und überhaupt am ganzen Wahlprozedere, das bis heute angehalten hat. Das ist ja noch jetzt mehr als ein Vierteljahr, dass immer wieder quasi so Termine anstehen. Also die Wahl von Sarah Mullally, wir hatten es auch in unserem Remind-Newsletter, die hat schon im Herbst stattgefunden. Dann gab es eine Anerkennung ihrer Wahl, die auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, in der Diözese da, und dann jetzt den großen Einführungsgottesdienst in der vergangenen Woche.
Da habe ich erstmal eine Frage, und zwar nämlich, habe ich mir überlegt, ich habe jetzt so gesagt am Anfang, sie wurde eingeführt in das Amt. Mhm. Ich habe jetzt aber auch schon gelesen, sie wurde intronisiert, oder wurde sie berufen und gewählt?
Ich finde, man kann beides sagen. Also sie wurde natürlich erst einmal ausgewählt und dann erwählt, würde ich mal sagen. Ja, dann wurde ihre Wahl bestätigt und dann wurde sie eingeführt, und zwar erst in der Diözese und jetzt in ihr Bischofsamt, in ihr erzbischöfliches Amt, und das ist zweigeteilt. Es gibt einmal quasi die diözesane Beauftragung und dann eben diese Funktion als Primus inter pares, also Erster unter Gleicher oder Erste unter Gleichen in der anglikanischen Weltgemeinschaft. Und in dem Einführungsgottesdienst hat sich das dahingehend wieder gespiegelt, dass sie also einmal auf den Bischofsstuhl von Canterbury positioniert wurde, installiert wurde. Tatsächlich, da hält sie die Hand des eines anderen Geistlichen und der setzt sie in den Stuhl hinein. Und dann, ein paar wenige Minuten später, wird sie auf den Stuhl des heiligen Augustin gesetzt, der dieser symbolische Ort ist für den Vorsitz der anglikanischen Weltgemeinschaft. Ja, und auch wieder mit der gleichen Geste in den Stuhl hineingesetzt, quasi wird sie da. Insofern, in der Liturgie haben sich beide Funktionen wieder gespiegelt. Vielleicht noch ein Satz zum Wahlprozedere. Da gab es eine Auswahlkommission, der Mitglieder der anglikanischen Weltgemeinschaft angehörten und Funktionsträger der Church of England. Und die haben sie ausgewählt. Dann wird ihre Wahl bestätigt vom Königshaus, wie das so seine Ordnung hat. Anderen anglikanischen Kirchen, die mit zur Weltgemeinschaft gehören, haben da kein direktes Mitspracherecht. Was eine spannende Kiste ist, weil man quasi auf diese Art und Weise gar nicht mitbestimmen kann, wer so das Ehrenoberhaupt ist. Aber dazu muss man eben sagen, das sind alles einzelne anglikanische Kirchen. Also der Erzbischof oder die Erzbischöfin von Canterbury hat kein Jurisdiktionsprimat, jetzt wie zum Beispiel der katholische Papst.
Also man kann jetzt nicht der Church of Australia ins Gesetz irgendwas reinschreiben, weil man hat gesagt, ich bin der Primus hier inter den Pares.
Nee, und es gibt ja mehrere Sachfragen, wo das entscheidend ist bei der anglikanischen Kirche oder bei den anglikanischen Kirchen. Die eine anglikanische Kirche gibt es gar nicht, und wir haben jetzt im Magazin bei uns sowohl im Interview mit Christopher Easthill, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, als auch in dem Text, den ich jetzt zu ihrer Amtseinführung in der vergangenen Woche geschrieben hatte, immer im Grunde genommen den englischen Begriff benutzt, also Anglican Communion, was man gut übersetzen kann mit anglikanische Gemeinschaft oder anglikanische Weltgemeinschaft. Ich finde, für unsere Zwecke heute, ist es schon nochmal wertvoll, und das hat sich dann auch in dem Gottesdienst wiedergespiegelt, dass wir es mit den AnglikanerInnen mit einer Kirche zu tun haben, die tatsächlich sowas wie eine Weltkirche ist. Mhm. Auch wenn sie juristisch in dem Sinne nicht eine Kirche sind, aber es ist ähnlich wie bei der römisch-katholischen Kirche. Das ist eine Kirche, die es in ganz, ganz vielen, auch sehr unterschiedlichen Ländern gibt. Und das ist prinzipiell natürlich bei LutheranerInnen auch so und bei Pfingstkirchen auch. Aber da ist die Art und Weise, wie Kirche organisiert wird, doch nochmal eine andere. Und man sieht bei sowas wie dieser Einführung zum Beispiel auch ganz gut, dass eben ganz bewusst auch weltkirchliche Elemente, andere Sprachen, andere Musik, andere Kulturtraditionen mit einbezogen werden, weil sich die anglikanische Kirche schon auch als Weltkirche begreift.
Ja, dann gehen wir doch mal genauer auf den Gottesdienst ein, weil so einen Gottesdienst, den gibt es jetzt ja auch nicht alle Tage.
Ich fand es sehr bewegend, muss ich ehrlich sagen, überraschend auch. Also ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, weil so spezielle Gottesdienste, Papstbeerdigung und Papsteinführung und sowas, das guckt man doch ganz gerne.
Du hast auf YouTube dann angeguckt oder wie hast du
gemacht? Ja, ich habe das auf YouTube geschaut, genau. Die Church of England hat das auf ihrem Kanal mit übertragen, ohne Kommentar, was ganz gut war. Das konnte ich mir schon denken. Ich denke, das war bei der BBC auch okay, da wurde es auch übertragen. Da ist es, man kann es jetzt mal gucken, ob man es von der BBC findet. Die BBC hat ja aber als öffentlich-rechtlicher Rundfunk von Großbritannien immer so ein bisschen die Schwierigkeit, ähnlich wie unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sich an Rahmenverträge zu halten. Und deshalb ist das BBC-Programm, wenn es nicht der BBC World Service ist, aus Deutschland immer ganz schwer zu empfangen, weil die tolle App, die die da haben, eigentlich nur mit dem VPN-Server aus Deutschland zu erreichen ist. Aber wir schweifen ab. Das wurde übertragen. Ich hatte ja schon gesagt, ich fand das durchaus rührend, was natürlich auch dadurch kam, dass das jetzt zum ersten Mal eine Frau auf diesem speziellen Posten ist. Es gab vor ihr 105 Erzbischöfe von Canterbury. Seit dem frühen Mittelalter ist das ein Bischofssitz. Seitdem die anglikanische Kirche sich von Rom losgesagt hat, gibt es diese spezielle Funktion, aber der Erzbischof oder jetzt Erzbischöfin von Canterbury ist immer schon der Primas, also der Vorsitzende oder die Vorsitzende Bischöfin der Kirche von England gewesen. Ich würde fast sagen, man muss sich das eigentlich als an Kirche interessierte Person unbedingt mal anschauen, weil es wirklich von vorne bis hinten sieht man in dieser Kirche, wo Frauen sind. Also in der ganz normalen Gemeinde, dann als Bischöfin und als Priesterin im Chor. Und ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass ich das auch mit diesem Auge gesehen habe, dass es jetzt eben um die Einführung der ersten Frau in dieses Amt geht. Aber ich bin aus dem Gottesdienst quasi, auch wenn ich den nur auf der Couch gesehen habe, rausgegangen und habe so gedacht, ja, das ist fast so ein Akt von wiederherstellender Gerechtigkeit. Ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung davon, Restorative Justice. Damit wird natürlich nicht alles gut im Verhältnis von Christentümern und Frauen, das ja sehr schwierig und komplex ist über viele Jahrhunderte hinweg und auch heute noch in vielen christlichen Traditionen. Aber ich finde, diese Zentralstellung hatte für mich was unglaublich Positives und am Ende gnädig Stimmendes mit der Kirche, muss ich ehrlich sagen.
Ich nehme mal an, Sarah Mullally hat dann auch als neue Erzbischöfin auch programmatisch was gesagt in diesem Gottesdienst.
Ja, und viele Menschen, die ich kenne, die die anglikanische Kirche einigermaßen kennen, haben sich ja immer so ein bisschen verliebt in die anglikanische Kirche aufgrund der Hochachtung der Liturgie und überhaupt, wie die Gottesdienste machen können.
Wo ich in Irland war.
Genau, und für viele für mich ist es auch die Musik, die Kirchenliedertradition, die da haben. Ganz besonders natürlich die Carols zu Weihnachten. Ja, in diesem Gepräge hat man dem Gottesdienst schon einiges abgewinnen können. Also erstmal war der Termin sowieso klug gesetzt. Das ist das Hochfest der Ankündigung der Geburt Jesu gewesen. Also wo Maria vom Engel Gabriel bekommt, das und das soll es jetzt werden. Und das ist natürlich für den Termin einer Amtsübernahme einer Frau in der Kirche, ja, Bullseye, ja, besser kann man es ja dann nicht treffen, ne? Und um diese marianische Antwort Hier bin ich, nehme mich auch zum Werkzeug des göttlichen Handelns in der Welt. Darum drehte sich auch die Predigt von Sarah Mulally, die eben sagte, here I am. Und die Christin einlud, genau das zu machen. Und das resonierte, oder also das hatte eine Spiegelung, ein Widerhall mit dem Beginn des Gottesdienstes, wo sie also an die Tür der Kirche klopfte dreimal, dann eingelassen wurde und dann befragt wurde, was sie da eigentlich will und eben sagte, ich bin Sarah Mulally, ich komme als Erzbischöfin und womit im Gepäck kommt sie? Mit nichts anderem als mit Jesus, dem Gekreuzigten. Wir haben das am Anfang dieses Podcasts, diesen Ausschnitt schon gehört.
Ja, also macht sie das? Ist meine Frage, also ist das jetzt speziell Sarah Mulally oder haben das die anderen 20, die davor halt auch schon mal waren, auch schon so gemacht?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber noch einen Schritt zurück zu der Liturgie. Die ist auf eine Art und Weise hochkirchlich und gleichzeitig zugänglich, wie ich glaube, sie viele Leute manchmal in den Kirchen in Deutschland, katholisch wie evangelisch, vermissen. Ja, es gab auch einen zeremoniellen Applaus, ja, wo gesagt wurde, jetzt begrüßen wir unsere Bischöfin und dann jubelt das Kirchenschiff. Und es gab einen Eingang, einen Ausgang und relativ viele Prozessionen. Ich glaube, 4 oder 5 Prozessionen in dem Gottesdienst, wo also eine Gruppe von Menschen sich mit Kreuzvorträgern und allem drum und dran irgendwo hin bewegt. Und es gab im Mittelteil bei diesen Segnungen eben auch einen Chor, den Afro Choir of Norfolk, mit POC-Frauen, die eben auf nicht-englischen Sprachen gesungen haben. Das Evangelium wurde auf Spanisch vorgetragen. Also es gab eine Internationalität. Und die Bildregie, selbst die von der CFE, und ich glaube, die von der BBC wird vielleicht noch ein bisschen mehr deutlicher gemacht haben, ist halt manchmal auch sehr entscheidend. Ne? Also es gab direkt nach ihrer Intronisation, sage ich jetzt mal, ein Lied mit einem Text. Und dieser Text sagt im Grunde genommen, dass Gottes Gnade viel weiter ist und als wir Menschen uns das manchmal so denken und wir enger die Kirche machen, als er eigentlich mit der Liebe zu den Menschen gerne haushalten wollte. Und genau in dem Moment wird natürlich auf Mitglieder von Minderheiten in dem Kirchenschiff auch geschaut. Ja? Und es gibt eine Szene am Anfang ihrer Predigt, wo sie es bedauert, dass nicht alle ihre Brüder und Schwestern im Bischofsamt aus anglikanischen Kirchen anreisen konnten aufgrund des Iran-Krieges. Es sind diese Plätze auch frei. Also man hat ihnen einfach die Stühle da nicht hingestellt, sondern es stehen 2 Reihen von Stühlen, die frei bleiben. Und man sieht, das ist allen im Grunde genommen vor Augen gestellt, hier fehlt auch was. Es ist nicht komplett und es ist nicht perfekt. Ja? Und bis hin dazu, dass sie dann, als sie auszieht aus der Kirche, gibt es nochmal Applaus. Und da habe ich schon gedacht, naja, bei uns in unseren Kirchen wird ja wenig applaudiert, finde ich auch an sich richtig, Soli Deo Gloria, ja. Aber wenn dann halt schon richtig und da wird dann sogar gejohlt und man sieht einfach, dass da auch eine große Form von Erleichterung und Freude darüber da ist und immer wenn die Kamera irgendwo in die Gemeinde oder in die zahlreiche Menge der anwesenden Geistlichkeit hineinhält, sieht man auch gerade auch wieder viele Gesichter von Frauen, die einfach in der Form auch gerührt sind, nicht nur Frauen, auch Männer, die gerührt sind davon, was sie da gerade auch als historischen Moment miterleben.
Kommen wir nochmal zurück zu dem, was denn jetzt Mulally eben jenseits der Symbole, die vorgestellt wurden, so ankündigt. Was können wir denn jetzt erwarten von ihr? Also werden wir merken, dass jetzt eine Frau Bischöfin ist oder ist das den Anglikanern jetzt dann auch egal?
Das ist den Anglikanern nicht egal weltweit. Es gibt eine konservative Gruppierung über mehrere anglikanische Kirchen hinweg. GAFCON heißt die. Darüber habe ich in meinem Text letzte Woche ja geschrieben. Die sind ihr sehr kritisch gegenüber eingestellt, weil sie eine Frau ist und es Kirchen auch in der anglikanischen Weltgemeinschaft gibt, in der Frauen keine Bischöfinnen werden dürfen. Aber vor allen Dingen, weil sie ähnlich wie die anglikanischen Kirchen des globalen Nordens und Westens affirmativ zu LGBTQI in der Kirche stehen. Also sowohl zur Anerkennung von Trauung und Segnungsfeiern für LGBTQI-Paare, als auch für LGBTQI im geistlichen Amt. Und das ist in der anglikanischen Weltkirche nicht durchgesetzt. Da gibt es auch Landeskirchen, die das anders sehen. Und in den letzten Monaten nach ihrer Wahl wurde der Ton da auch nochmal schärfer. Und wenn man sich auf YouTube rumtreibt, gerade bei englischsprachigen, vor allen Dingen US-amerikanischen Influencern, da wird auch immer die Gefahr eines Schismas, also einer Kirchenspaltung, herbeigeredet, die Expertinnen in Deutschland eher nicht so sehen. Aber das habe ich im Artikel letzte Woche geschrieben, das ist das eine. Und wenn du sagst, ja, was ist jetzt von ihr als Frau zu erwarten? Zuerst einmal ist ihr direktes Bezugsgebiet ja die CFE, also die Church of England. Und die steht im Grunde genommen vor den gleichen Problemen wie so die großen Kirchen in Deutschland auch. Also es gibt einen Mitgliederschwund, es gibt Diskussionen über die Anerkennung von LGBTQI ganz stark, wo sie auch moderieren wird müssen mit den Konservativen. Da gibt es Vor- und Rückschritte in letzter Zeit bei dem Thema. Und es ist das Thema sexualisierte Gewalt, was auf der Tagungsordnung ist. Das hat ja ihrem Vorgänger Justin Welby das Amt gekostet. Sein sehr, sehr zögerlicher Umgang, der an Vertuschung grenzte mindestens, mit einem sehr bekannten, charismatischen Missbrauchstäter. Wir sehen, es reimt sich. Wir haben diese Fälle immer wieder, dass also so charismatische Männer in plain sight Missbrauchstaten verüben konnten, ohne dass sie von der kirchlichen Hierarchie eingegrenzt wurden. Und da erhoffen sich die Betroffenen und die weitere Öffentlichkeit in Großbritannien natürlich, dass sie da tätiger und mutiger wird. Sie hat in ihrer Eingangspredigt diese Verletzungen und diese Schuld der Kirche auch erwähnt. Und ganz in dem Nebensatz, Englisch kann man gut und schnell und zackig formulieren, eben auch gesagt, es kommt nicht bloß auf das Reden an, sondern auch auf die Taten. Aber das wird man sehen, wie sie da in den nächsten Jahren agiert. Und sie ist ja nicht alleine. Es gibt eben eine Synode, es gibt die Bischöfe, es gibt eine sehr vielfältige anglikanische Kirche, selbst auch schon in England. Also die CFE ist anders als die evangelischen Landeskirchen auch eine migrantisch geprägte Kirche, weil ja aus den Ländern des Commonwealth, des ehemaligen britischen Imperiums, immer auch Leute nach England gezogen sind und dort leben. An dem Gottesdienst hat man das ganz gut gesehen. Wenn sie da so durch das Spalier auch der Gäste der Ökumene und der interreligiösen Gäste geht, dann sind es natürlich nach wie vor zumeist auch ältere Männer, ja, in den meisten christlichen Kirchen, angefangen von den orthodoxen Kirchen, von den Kopten, alle waren da, ja, haben Frauen nicht diese Stellung. Zugleich sind Frauen in allen christlichen Kirchen immer eigentlich die, die über die Generation hinweg den Glauben weitergeben.
Ja.
Und in unseren Kirchen in Deutschland sind Frauen ja nicht nur einfach numerisch in der Mehrheit, sondern wir sehen zum Beispiel in den evangelischen Landeskirchen und beim Theologiestudium seit Jahren 60-70% Frauenanteil. In den geistlichen Ämtern, auf den normalen Dienstebenen ist das schon so. Ja? Umso höher man bei den Dienstebenen kommt, ist das ein bisschen anders. Da haben wir dann mit so Gleichstellungsproblemen schon massiv zu tun, über die in der Eule Carlotta Israel in ihrer Sektion F-Kolumne auch schon häufiger geschrieben hat. Wir können uns als Christinnen und Christen natürlich in unserer auch medial vermittelten Zeitgeschichte auch ein bisschen entscheiden, welche Kirche wir eigentlich, ja, toll finden. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl das natürlich jetzt nicht die römisch-katholische Weltkirche war, aber mich hat dieser Gottesdienst gestern auf eine andere Art und Weise viel mehr angerührt als die Einführung von Papst Leo, ehrlich gesagt. Also erstens weiß ich, dass da auf dem Petersplatz immer alles irgendwie verläuft und man gar nicht das Gefühl hat, da ist jetzt Wucht dahinter, zum Beispiel bei der Musik und bei der Orgel und bei den Bläsern und beim Gesang. Und das Zweite ist aber vor allen Dingen, dass immer wenn ich was Vatikanisches sehe, ich so dran denke, ja, das ist halt so ein Haufen Männer, die haben sich halt eben von ihresgleichen ausgesucht und jetzt muss diese ganze Weltkirche damit leben, was die da entschieden haben. Und am Ende ist der Kreis der Leute, die Sarah Mullally gewählt haben, ja gar nicht so viel größer. Ja, also das ist auch so ein kleines Komitee gewesen. Aber trotzdem sieht man da einen anderen Zugang dazu. Und als nochmal einen Schritt zurück zu diesen Streitigkeiten, die wir gerade erwähnt haben, wenn dann eben ein afrikanischer Bischof ihr den Schwur abnimmt, ja, für sie betet in seiner Muttersprache, dann passiert, glaube ich, was. Ich glaube, da passiert auch was, was vielleicht für uns entmystifizierte Protestanten in Deutschland, die es jetzt so mit der Metaphysik nicht mehr haben, ja. Aber das ist für viele Christen und für die meisten Christen auf dieser Welt ja bedeutsam. Diese Frau sitzt jetzt auf diesem Stuhl, sie ist gesegnet, sie hat die Insignien des geistlichen Amtes und das macht was. Und gerade wenn es um die Anerkennung von Frauen und am Ende auch um die Anerkennung von LGBTQI geht, Christopher Eastell sagt das ja im Eule-Interview auch, wenn man sich sieht, wenn man sich begegnet, wenn man immer wieder am Tisch miteinander sitzt, dann ändert sich was nicht, weil man die Leute intellektuell davon überzeugt, von der Gleichberechtigung von Frauen. Das ist, funktioniert so nie. Man kann die Leute nie,
ja, ja.
Man kann ihnen das nie einreden, ja, aber man kann es spürbar machen und sagen, schaut, jetzt liegt der Segen des Herrn eben auf dieser Frau und es geht ja doch.
Kommen wir zum zweiten Thema des Monats. Die Kirchenmitgliedschaftszahlen wurden von der katholischen Bischofskonferenz und von den evangelischen Landeskirchen veröffentlicht. Philipp, soll ich jetzt einfach unseren Zuhörerinnen sagen, siehe 2025, siehe 2024, da hatten wir es beide Male schon im Podcast, da hatten wir 2023 schon, bestimmt auch. Also jedes Jahr.
Aber es ist, du lachst drüber, aber es ist neben Weihnachten, Ostern. Und dann würde ich Pfingsten schon mal in Klammer setzen, ja. Also neben Weihnachten und Ostern ist halt die Verkündigung der Kirchenmitgliedschaftszahlen ein Fixpunkt, an dem über die Kirchen in Deutschland auch in den großen Medien berichtet wird. Meistens eben, weil die Zahlen mies sind, auch recht ernüchternd beziehungsweise kritisch oder ja, wie man das immer sagen will. Aber du hast mit einer Sache recht. Die Zahlen von diesem Jahr unterscheiden sich von den Zahlen des letzten Jahres, ja, numerisch gar nicht so groß. Also es sind ungefähr genauso viele Leute ausgetreten aus beiden großen Kirchen wie in dem Jahr zuvor. Die Taufzahlen sind ein Stück wieder zurückgegangen.
Aber das ist ja schlecht, was ja heißt, dass relativ mehr ausgetreten sind. Wenn numerisch, also nominell, gleich viel ausgetreten sind.
Nee, aber Menschen können ja nie relativ austreten, sondern nur konkret.
Naja, aber als statistische Zahl können sie durchaus relativ.
Ja, da sind wir wieder bei diesem 50%-Fetisch im Grunde genommen, in dem weiteren Sinne, als dass man dann sagt, der Anteil der Kirchen an der Gesamtbevölkerung sinkt natürlich in Prozentzahlen, das ist klar. Für die Kirchen selbst, würde ich sagen, ist fast bedeutsamer, dass was in ganzen Zahlen sich ausdrückt, nämlich die Austrittszahlen und die Sterbezahlen nach wie vor. Die sind ja hoch, weil eben die alten Jahrgänge in unserer Gesellschaft noch eine höhere Kirchenbindung haben, insofern als dass sie auch Mitglied sind. Wenn dort gestorben wird, so viel kommt halt unten nicht nach. Und das ist schon entscheidend, weil daran macht sich unter anderem auch die Situation bei der Kirchensteuer dann wirklich bemerkbar.
Wie viel sind denn gestorben?
Die Zahlen stehen natürlich wie immer bei uns in dem Artikel, der im Rahmen unseres...
Der traditionelle Artikel?
Der traditionelle Artikel ist dieses Jahr ein bisschen kürzer ausgefallen, weil wir das mit im Remind-Newsletter gemacht haben. Es sieht so aus, dass aus der römisch-katholischen Kirche im Jahr 2025 307.000 Menschen ausgetreten sind. Dazu kamen 204.000 Bestattungen. Und aus den evangelischen Landeskirchen sind 350.000 Menschen ausgetreten und dazu kommen 330.000 Sterbefälle. Und diese Lücke zwischen den katholischen Bestattungen, 204.000, und den 330.000 evangelischen Sterbefällen, das nennen wir inzwischen die Bestattungslücke. Darüber habe ich auch in der Eule schon geschrieben, und zwar im vergangenen Jahr. Und wir haben mit Freude wahrgenommen, dass dieses Jahr auch die Kollegen von katholisch.de sich des Themas mal angenommen haben. Es ist nämlich so, dass ganz viele Menschen, die zwar Kirchenmitglied sind, sich trotzdem nicht christlich bestatten lassen in beiden Kirchen. Ja. In der evangelischen Statistik ist das schon seit vielen Jahren immer so, dass eben die Sterbefälle ausgewiesen werden, weil man das ja auch mitbekommt über die Meldezahlen, die ja mitgeteilt werden staatlicherseits. Es ist so ein Nebenprodukt eben des staatlichen Einzugs der Kirchensteuer. Bestattungen werden nochmal extra gezählt. Da würde ich gerne noch einen Satz dazu sagen gleich. Während wir in den katholischen Kirchenstatistiken, die zu so einem Meldetag ausgegeben werden, ja, immer die Bestattung sehen und nicht mitgeteilt bekommen, wie tatsächlich die Sterbestatistik aussieht. Es gibt diese Bestattungslücke von ungefähr 100.000 Leuten pro Kirche, die eben Kirchenmitglied sind, aber sich nicht christlich bestatten lassen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, auf die es sich, wie ich finde, lohnen würde, mal genauer zu schauen, weil auch das ja ein christlicher Dienst ist, der vielleicht jetzt nicht unbedingt in die Zukunft weist. Aber es ist ja nicht selten, dass man gerade auch Pfarrer und Pfarrerin Leuten, die mit Eintritt ins Rentenalter ihre Kirchenmitgliedschaft auf den Prüfstand stellen, dann sagt, aber denkt dran, als Kirchenmitglied wird man christlich bestattet. Und wenn man nicht Mitglied ist, dann eigentlich nicht. Und das ist also wird durchaus ja auch als Argument ins Feld für eine Kirchenmitgliedschaft geführt. Und da ist dann erstaunlich, dass so viele Leute das gar nicht in Anspruch nehmen, sich christlich bestatten zu lassen, was im Übrigen ja auch nichts kostet. Also ein Pfarrer und eine Pfarrerin macht ja einen Gottesdienst kostenlos, während man bei einer Beerdigungsrednerin immer bezahlen muss.
Es ist ja nicht die Verstorbene oder der Verstorbene, der das in Anspruch nimmt, sondern es sind die Familien. Und insofern haben wir da so einen Vorschau auf die nächsten 20 Jahre.
Es hat viele Gründe, die wir heute gar nicht alle ausführen können. Mit den Familien, mit auch der Bestattersituation kommen die auf die Kirche zu, weil die Leute heute anders sterben. Da ist der Bestatter im Grunde genommen eine halbe Stunde nach Eintritt des Todes schon zuständig und kümmert sich um alles. Wenn dann die Familie nie extra sagt, übrigens, wir sind in der Kirche und das Verhältnis von Bestatter und Kirche vor Ort auch manchmal schwierig ist. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe. Ich sage nur, darüber kann man natürlich intensiver nachdenken. Aber ich würde noch mal zu dem zurückkommen, was ich gerade schon gesagt habe.
Ja.
Zählen ist schon mal allein das Thema. Also dadurch, dass wir jetzt wieder beide Kirchen gemeinsam im März haben, sind es alles Überschlagszahlen. Also erstens können sich diese Zahlen, die da in der E-Mail drinstehen, in der Pressemitteilung nochmal ändern. So hat sich zum Beispiel die Zahl der Kirchenaustritte für das Jahr 2024 von der ersten Meldung im März 2025 bis jetzt nochmal verändert, nämlich um 6.000 gestiegen. Ja, also es sind 2024 6.000 Leute mehr ausgetreten aus der evangelischen Kirche, als im März 2025 noch bekannt gegeben wurde. Außerdem hat die Kirche ja noch mehr Zahlenmaterial zu bieten, ne? Die Kennzahlen kirchlichen Lebens, Gottesdienstbesuch, Taufen, Sakramentsempfang, Kasualien, also alles Mögliche, Altersverteilung, und das wird alles erst im Laufe des Jahres so richtig erhoben, weil dann auch die konkreten Zahlen aus allen Landeskirchen einfließen, so gut sie denn immer auch sind. Also gerade bei Taufen und Bestattung hängt das am Ende an deinen Kollegen und dir, das ordentlich zu melden.
Ja, ich habe die ja erst letzte Woche eingeben müssen.
Na, so. Und nicht nur das. Ich kenne auch Beispiele von Boomer-Pfarrern, wo dann die Taufen der letzten 3 Jahre irgendwann mal gesammelt dann gemeldet werden endlich. Ja, weil man das irgendwie mal zwischendurch vergessen hat. Das ist natürlich für so eine statistische Erhebung ein Problem. Am Ende natürlich auch für die Kirchensteuererhebung. Der eigentliche Hintergrund ist, dass zum Beispiel die evangelische Kirche seit 2021 dieses große Zahlenheft, Kirche in Zahlen hieß das davor, fast 20 Jahre lang nicht mehr herausgibt. Das heißt, wenn wir uns wirklich über das statistische Material der Kirchen unterhalten, dann ist das inzwischen viel rechercheintensiver als noch in den bis vor wenigen Jahren. Aber ich finde nach wie vor den Blick auf die Zahlen total wichtig, einfach weil er ein realistischeres oder weil er das Bild, was man sich von Kirche macht, was sich viele unterschiedliche AkteurInnen von Kirche machen, einfach auch ergänzt und zuweilen ja auch korrigiert. Es gibt in der katholischen Kirche diese ja inzwischen anhaltende Diskussion über die Erwachsenentaufen in Frankreich und ob das auch quasi so ein Phänomen wird in Deutschland.
Genau, ja. da hätte ich jetzt auch nachgefragt. Ja, man hat es ja irgendwie so KNA und so scheint das Thema irgendwie geliebt zu haben. Da wurde mir ständig was reingespült in den Pressemeldungen. Alle Erwachsenen werden jetzt wieder getauft.
Ja, es gibt in Frankreich halt ein paar Diözesen in der Mitte Frankreichs, so um Paris herum, die große Erwachsenentaufzahlen haben, viel größere als in den Jahren zuvor. Das liegt auch daran, dass die das so ein bisschen bündeln auf Ostern. Das ist ja ein traditioneller Termin für Taufen in der Christenheit schon seit immer. Also in der alten Kirche war das, glaube ich, so, dass die Katechumen, also diejenigen, die sich auf die Taufe vorbereitet haben, ein Jahr lang auf die Taufe vorbereitet haben, die dann
3
zu Ostern stattgefunden hat, 3 Jahre sogar, die bauen das dann so ein bisschen nach. Das heißt, es ist natürlich immer dann auch so eine beeindruckende Sache. Und die haben ein Partikularkonzil einberufen in der römisch-katholischen Kirche in Frankreich, um sich mit der Frage zu befassen, wie man eben als Kirche mit jungen Erwachsenen, die sich taufen lassen, besser arbeiten kann. Und in Deutschland ist das zunächst erstmal ein Talking Point von Konservativen gewesen. In der rechten Tagespost war das immer wieder Thema. Und bei Communio, in der Zeitschrift, die auch mit im Herder Verlag erscheint, ist das immer wieder Thema gewesen. Andere gucken da sehr viel skeptischer drauf. Und auch hier ist der Blick in die Zahlen ja dann irgendwann auch mal entscheidend. Katholische.de hat sich das schon mal angeschaut für die Bistümer in Deutschland. Wir haben das verlinkt.
Und was kam raus?
Ja, nee.
Kein Trend.
Ja, was? Wobei, das, ich will jetzt gar nicht lachen, das wäre ja eine tolle Sache, wenn junge Menschen sich wieder taufen lassen. Der Punkt ist halt, dass alles, was so jenseits von Kindheit sich abspielt, also Erwachsenen taufen, aber auch Wiedereintritt in die Kirche oder Beitritt aus einer anderen christlichen Kirche oder Religionsgemeinschaft, das ist bei der katholischen Kirche in den letzten 20 Jahren, die ich so ein bisschen jetzt überblicke, immer auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Stand gewesen. Das heißt, auch hier ist wieder entscheidend, reden wir von Prozentzahlen oder reden wir von ganzen Zahlen? Weil natürlich ist, wenn dann auf immer 1000 Leute mehr sich als Erwachsene taufen lassen, dann ist das für die katholische Kirche schon ein Riesensprung, weil bisher waren das eben nur 4.000, 5.000.
Ja, okay. Ja?
Aber es ist natürlich auf die Gesamtmenge der Leute, die austreten und auf die Gesamtmenge der Leute, die versterben, eher vernachlässigbar. Man soll schon auch genau hingucken, man muss bloß aufpassen, wem man dann auch politisch quasi das Wort redet, weil zumindest im deutschen Diskurs, dass das dann so hinläuft nach dem Motto, ja, wir machen jetzt alle Night Fevers und eucharistische Anbetungen und Lobpreis und katholisch zusammen und das wird dann schon irgendwie. Und ich hatte das in meinem Newsletter-Text zu den Kirchenmitgliedschaftszahlen ja geschrieben, der Satz wurde dann auch einigermaßen diskutiert, dass die Kirchen in Deutschland kein Konzept haben davon, wie man Erwachsene zum Glauben auch hinführen kann oder begleiten kann, das in irgendeiner Art und Weise operationalisierbar und reproduzierbar ist. Und da gab es sofort Einspruch, zum Glück, die gesagt haben, das geht ja sowieso nie, zum Glauben finden ist immer Gnade und da kann es kein Konzept geben, was überall funktioniert. Aber die Spitze des Satzes ist natürlich auch, dass diese von konservativen Seiten vorgetragenen Allheilmittel, ja, dass die eben auch nicht einfach von Kontext zu Kontext übertragen werden können, nach dem Motto, wir haben jetzt hier was gefunden, wir müssen einfach nur nochmal, im katholischen Kontext heißt es dann immer Neuevangelisierung, ja, so funktioniert das eben auch nicht.
Es gibt ja jetzt neben den Erwachsenen, die sich taufen lassen und den Kindern auch noch Familien und Eltern, das Lieblingsthema eines jeden Kirchenvorstandes oder anderen Leitungsgremium, man will ja immer für die Familien da sein. Gibt es dazu auch irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, die sich zu den letzten Jahren unterscheiden?
Nee, sie unterscheiden sich nicht so sehr zu den letzten Jahren. Wir sehen einfach, und das verdichtet sich und das ändert sich jetzt auch nicht. Und das kann man auch nicht so schnell ändern. Ich glaube, das ist auch eine entlastende Botschaft am Ende, dass eben dort, wo weniger junge Familien sind, auch nie mehr Kinder auf einmal getauft werden können. Und an manchen Kirchorten ist es ja einfach so, wenn man sich die Kirchenstatistik vor Ort anschaut, als Kirchenvorstand, Presbyterium, Gemeindekirchenrat und Pfarrperson und mal realistisch ist, wer könnte zu einem Kinderangebot eigentlich kommen? Ja? Mhm. Dann kann das auch dazu führen, dass man sagt, nee, das lohnt sich hier gar nicht, ein Angebot für Kinder und junge Familien überhaupt zu machen, weil man vielleicht mit den Problemen, den Folgeproblemen der alternden Gesellschaft, Bestattung, Seniorenkreise auch genug zu tun hat. Ich glaube, auf diese Vielfalt unterschiedlicher Anwendungsformen von Kirche muss man sich einfach wirklich einstellen und sollte man sich auch einstellen. Ich weiß, dass zum Beispiel auch Kirchenvorstände manchmal sagen, wir wollen jetzt aber unbedingt mehr Kinder- und Jugendarbeit machen. Aber wenn man die 20 Jahre nie gemacht hat, dann ist es auch total schwer, damit sinnvoll irgendwie anzufangen. Ja? Und wechselseitig ist es halt auch, das ist ja ein Riesenthema auch in der digitalen Kirche, wofür verwenden eigentlich bezahlte Fachkräfte der Kirche ihre Zeit, auf welche Zielgruppen. Ja? Auch da sind Kirchenstatistiken, denke ich, interessant zu sehen, wer bleibt eigentlich im Moment außen vor und ist zu wenig im Blick. Und bei Familien und Kindern, das hat letzte Woche oder vor 2 Wochen bei uns in der Eule ganz gut reingepasst, eben auch mit dem Gespräch mit Anna Krebe über die Social-Media-Verbote, weil es da einen Konnex gibt, nämlich die starke Veränderung von Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, Eltern, Familien in Deutschland durch die Ganztagesbetreuung, auch durch die Digitalisierung. Und da ist Kirche immer nur ein Akteur, eine Akteurin auf dem Feld und da sind noch keine guten Lösungen gefunden. Man muss, denke ich, vor Ort immer gut schauen, welche Zielgruppe hat man eigentlich sinnvollerweise da, wen kann man überhaupt erreichen und mit denen gemeinsam auf dem Weg sein.
Was jetzt alles Besprochene miteinander verbindet, ist die Pyramide, die auf dem Kopf steht, nämlich die demografische Lage ganz allgemein, ja, die uns alle betrifft, egal ob wir Kirchenmitglied sind oder nicht. Gibt es dazu auch irgendwie bereinigte Informationen, die man rauslesen kann? Also schrumpft die Kirche auch so viel wegen der Demografie oder kann ich sagen, nee, es ist schon auch überdurchschnittlich viel, die Schrumpfung?
Ja, sie schrumpft überdurchschnittlich, würde ich schon meinen, kann man so sagen, weil sie eben deutlich älter ist als die Gesamtgesellschaft, die Kirchenmitgliedschaft oder die Kirchenmitglieder. Das wird nicht mehr so lange anhalten. Ja, also dann werden die Sterbezahlen auch zurückgehen. In ganzen Zahlen, prozentual, auf dann kleinere, große Kirchen gerechnet, nicht so sehr. Ja? Das riesige Problem sind die weiter anhaltenden Austrittszahlen. Das muss man einfach wirklich so sagen. Also wenn ich jedes Jahr so viele hunderttausend Menschen verliere als Kirchen, verliere ich ja nie bloß Kirchensteuerzahler, was ein Problem ist, weil irgendwer muss ja das bezahlen oder eben dann auch nicht mehr bezahlen, sondern ich verliere als Kirche ja im Moment, und zwar nicht bloß die großen Kirchen, sondern das trifft ja auch auf die kleinen Kirchen zu, Leute, die ins Berufsleben einsteigen, junge Erwachsene. Und früher hat man gesagt, die kommen ja irgendwie wieder zurück, wenn sie ein Anliegen haben, was sie irgendwie nur bei der Kirche befriedigt sehen. Also kirchliche Trauung, Taufe des eigenen Nachwuchses. Und da sehen wir ja im Grunde genommen schon die letzten 20 Jahre, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Also wer sich da verabschiedet, der verabschiedet sich ganz häufig für immer und der verabschiedet sich auch nicht in irgendeine andere christliche Tradition. Das sind nur ganz kleine Anteile davon, die irgendwo anders dann nochmal auftauchen, sondern die verabschieden sich in die Konfessionslosigkeit. Und was ich eigentlich als Beobachter wirklich nicht verstehe, ist, warum hier nicht wirklich auch im Sinne eines koordinierten Vorgehens mal dran gearbeitet wird. Bisher ist es so, wenn man austritt, kriegt man dann einen Brief mit einem Gesprächsangebot und da kriegt man nochmal ein bisschen was erläutert, was der Kirchenaustritt, der schon vollzogen ist, jetzt eigentlich bedeutet. Ich meine, das ist schon ein Fortschritt, das gab es vor ein paar Jahren auch noch nie, dass man wirklich nochmal einen freundlichen Brief bekommt. Aber ich würde meinen, dass es wichtiger ist, mit jungen Menschen 17, 18, 19, 20 ins Gespräch zu gehen und zu sagen, passt mal auf, das ist eine Kirchenmitgliedschaft, das ist wichtig für euch oder eben, ne? Jetzt aus der Perspektive der Kirche gesprochen, die Konsequenzen und Gründe auch für die Gemeinschaft auf den Tisch zu legen und nicht immer bloß vom persönlichen Leben zu sprechen. Und dann, denke ich, muss man auch mal darüber nachdenken, wie man es den jungen Menschen wirklich schmackhafter machen kann. Nicht bloß, dass sie einen Ort in den Kirchen finden, sondern ich denke, wir müssen auch über die Kirchenmitgliedschaftsmodelle mal reden. Denn wenn man zum ersten Mal in seinem Leben dann Geld verdient und sieht, wie viel Geld für die Kirchensteuer drauf geht, ohne dass man selber eine Leistung von der Kirche in Anspruch nimmt, dann ist das schon eine Menge Geld. Und wir wissen, dass die Höhe der Kirchensteuer für viele Menschen der Anlass ist, den Kirchenaustritt zu erklären.
Was wäre denn das koordinierte Vorgehen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Du meinst mit also katholisch-evangelische Kirche zusammen, alle Landeskirchen untereinander. Wer koordiniert hier was?
Das kann von mir aus auch erstmal jede Landeskirche für sich machen. Aber mal eine Idee davon zu entwickeln, wie man...
Also planvoll, meinst du eher so?
Ja, eine Idee davon zu entwickeln, wie man Kirchenaustritte verhindert. Ja? Also früher ist das verhindert worden, weil es einen sozialen und auch wirtschaftlichen Zwang zur Kirchenmitgliedschaft gab.
Ja.
Ich bin froh, dass das nicht mehr so ist. Das ist ein Freiheitsgewinn. Ja, aber es ist, wenn man was von dem System hält, schwierig, das quasi hinzunehmen, dass jedes Jahr so viele Leute austreten. Und da muss man sich schon mal was überlegen. Ja. Weil wir ja mit den Zahlen angefangen haben, ne? Also ich meine, zur nächsten Wende des Jahrzehnts wird es in den beiden großen Kirchen zusammen noch 30 Millionen Menschen geben. Das ist ja immer noch nicht wenig. Aber die Kirchen, in denen diese Menschen Mitglied sind, die werden sich in dieser Zeit radikal verändern müssen. Und wir reden da nicht mehr davon, dass irgendwie Regionalgemeinden gebildet werden und Pfarrerinnen und Pfarrer eben statt für 5 Kirchtürme dann für 10 zuständig sind. Das sind Diskussionen, die natürlich in unseren Kirchen immer noch anhaltend geführt werden, genauso wie die Fusion von Kirchenkreisen oder Dekanaten. Das sind ja aber alles immer nur Nachvollzüge eines bereits eingekehrten Missstands. Ja, und das, weil die Nachvollzüge so langsam sind und immer wieder, ne, also man kann ja, in allen Landeskirchen ist es ja nicht so, dass man einfach mal gesagt hat, okay, brauchen wir die mittlere Ebene noch? Brauchen wir die Kirchenkreise? Brauchen wir Dekanate? Brauchen wir Propsteien? Und zwar in 10 Jahren, sondern es wird ja immer gesagt, wir reduzieren. Wir reduzieren von 27 auf 10, nur um dann dazustehen und zu sagen, ja, eigentlich brauchen wir ja nur 4. Ja, also das ist einfach das ist so dieser verwalterische Zugang, ja, ist dieses Abschmelzen in irgendeiner Art und Weise zu moderieren, weil man denkt, man kann den Leuten nie mehr zumuten, man kriegt auch nie genug durch diese Noten oder whatever. Der Punkt ist nur, dass dass die Folge dessen ist, dass diese Diskussionen ja nie aufhören. Und dass, wenn man sich heute ehrenamtlich in seiner Kirche engagiert, auch eben im Kirchenvorstand und in Synoden und so, dass man eigentlich seit 20 Jahren immer mit den gleichen Diskussionen konfrontiert ist und in den nächsten 20 Jahren noch sein wird.
Nur die Zahlen ändern sich.
Ja, und das ist ja...
Das eine Mal war es von 32 auf 28.
Genau.
3 Jahre später von 28 auf 16. Den Gegenstand kannst du jetzt ersetzen, ob es hier um Kirchengemeindehäuser oder Dekanate geht oder die Landeskirche. Das ist alles Token.
Ja, und das ist doch total demotivierend,
ja,
oder?
Ja, also ich kann einfach nur aus dem Nähkästchen da plaudern, weil ich ja auch Mitglied im Dekanatsausschuss bin, genau die gleichen Fragen habe und ich bin immer die junge Stimme, die da sitzt und einfach sagt, hört einfach mal auf, darüber zu reden, ob 5 hier, 5 da, streicht es alles, es ist alles, das ganze Dekanat ist eine Regionalgemeinde, verteilt eure Leute. Dann darauf, weil wir reden über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, nicht in 20 Jahren, aber das ist wirklich schwierig.
Ja.
Ja, also man muss schon sehr laut sein, man muss halt auch irgendwie Bock haben als junger Mensch und also da ist es schon halt das, was du sagst, ja, du hast ja einfach keine Lust, dich in einem Verein zu engagieren, wo du nicht irgendwie einen Aufbruch organisierst, wo du sagst, wir gehen nach vorne, sondern wo du von vornherein ab Sitzung 1, ab Treffen 1, wo du irgendwie bist, damit beschäftigt bist, irgendeinen Abbau zu organisieren und Trauer von älteren Menschen zu begleiten, die du irgendwie nicht in der gleichen Art und Weise teilst, weil du eine andere Biografie hast und eine andere Lebenswirklichkeit.
Es gibt innere Systemlogiken, da sind mittlere Ebenen wichtig. Wenn man in die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung reinschaut, nicht bloß in die letzte, sondern in alle, ist immer klar, das ist nicht der Identifikationsort für Christinnen und Christen. Die sehen die Gemeinde vor Ort,
ja,
die aber in so Kirchenreformdiskursen immer so ein Schattendasein führt. Ja, aber das ist ein Begegnungsort, das ist eine Kontaktfläche. Da kommen auch andere Kontaktflächen noch dazu, aber die wichtigste ist die Gemeinde vor Ort. Und dann gibt es noch sowas wie gesamtgesellschaftliche Verantwortung, aber da weiß ich halt auch nicht, ob sich das unbedingt in 27 katholischen Bischöfen und Bistümern und 20 evangelischen Landeskirchen ausdrücken muss. Am Ende ist es auch eine theologische Herausforderung. Ich hatte das ja nur in 2, 3 Sätzen im Newsletter mal angedeutet. Man muss neu darüber nachdenken, wie man eigentlich sowas Schönes wie eine Taufe nicht nur erklärt, ja, also das passiert ja die ganze Zeit irgendwo, dass jemand erklären möchte, was die Taufe ist, sondern man muss erklären, warum das bedeutsam ist für das eigene Leben. Ja? Weil die vielleicht sich doch nochmal unterscheidet von einer Segenszusage. Eine theologische Herausforderung ist auch, darüber nachzudenken, was ist eigentlich christliche Kirche? Ja, also man muss ja nicht immer nur darüber nachdenken, können wir uns das noch leisten, sondern braucht es das tatsächlich, um Kirche zu sein? Ich glaube, das ist eine spannendere Frage, an der Menschen vielleicht auch mehr Freude haben, die mitzudiskutieren, als quasi nur sich nach einer Haushaltsdisziplin und nach Projektionen von Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuereinnahmen zu richten in den Synoden, wo das alles so eine Form von Zwangsläufigkeit und Alternativlosigkeit erhält. Fast eigentlich die spannendere Frage ist dann wirklich eine theologische Frage als eine haushalterische.
Ich bin mir ja ganz sicher, nächstes Jahr dürfen wir uns wieder über einen Newsletter und neue Zahlen freuen und dann dürft ihr auch wieder in diesem Podcast zuhören, wie darüber diskutiert wird. Kommen wir zu den Medienhinweisen des Monats. Philipp, ich habe ja diesen Monat eine jahrelange Reise abgeschlossen in das Land Russia. Vielleicht kennst du ein oder andere, nämlich Brandon Sandersons fulminantes Werk, die Splitter-Archive. Ich kann es nur allen Fantasy-Fans ans Herz legen. Man sagt ja Fantasy-Autoren immer so nach, sie können entweder Charaktere oder eine Welt bauen. Brandon Sanderson schafft es immer wieder, beides gut zu tun. Und wenn mal wirklich was Fantastisches und sehr anderes jenseits vieler Klischees haben möchte, der soll sich doch mal zu Gemüte führen, die Reihe, die Splitter-Archive von Brandon Sanderson. Aber am besten, wer kann auf Englisch lesen, weil wie immer hier das Preisproblem besteht in der deutschen Übersetzung, die dann gleich 4-mal so teuer ist.
Gottes Willen, um Himmels Willen.
Ja, man teilt einen englischen Band in 2 auf und dann ist der Preis auch noch auf Deutsch durch die Buchpreisbindung mehr als doppelt so teuer. So, Profi-Tipp. Schaut auf Amazon nach dem englischen E-Book, dann spart ihr, weil es geht ja dann schon um 10 Bände in Deutsch, tatsächlich wahrscheinlich an die 200 Euro.
Du musst aber gut Zeit haben, so viel lesen zu können.
Naja, aber das ging jetzt über Jahre, deswegen erwähne ich es ja hier. Also das begleitet mich ja jetzt wirklich seit, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, 8 Jahre.
Ich kann dir das auch nicht sagen.
Deswegen ist es mein Medientipp die Woche, weil es hat mich jetzt wirklich sehr lange, lange begleitet. Philipp, was hast du mitgebracht?
Ja, ich empfehle Inside the Manosphere, die neue Louis Theroux-Dokumentation auf Netflix. Das ist ein bemerkenswertes Stück Journalismus, insofern, weil Louis Theroux und sein Team was besser machen, als das ganz häufig in Deutschland der Fall ist, wenn über InfluencerInnen berichtet wird, nämlich die haben recherchiert vorher.
Wie, nicht nur gegoogelt?
Nicht nur einfach das erzählt, was woanders schon steht, sondern sich eben zum Beispiel die Familien und die biografischen Hintergründe angeschaut. Und da ja erscheinen dann diese Großsprecher doch ganz klein mit Hut und eigentlich auch als die armen Würstchen, die sie ganz häufig sind.
Also Inside the Manosphere heißt jetzt dann in dem Kontext, der hat sich diese ganzen Bro-Influencer angeguckt.
Nee, der hat sich eben nicht die ganzen angeguckt, sondern ein paar. Und die hat er interviewt. Das ist ja Louis Theroux's großes Talent. Und hat die begleitet, hat die ins Gespräche verwickelt. Das ist nicht konfrontativ, sondern der lässt sie dann einfach reden. Da kommen spannende Sachen bei ans Licht. Der Film ist schwierig zu gucken. Sicherlich, weil es da ganz viel um Hass gegenüber Frauen und Hass gegenüber LGBTQI geht. Ich finde, es ist aber ein Bildungsereignis. Diese Dokumentation gibt es auf Netflix. Und ich hoffe, dass sich deutsche Medienschaffende dann ein Beispiel dran nehmen, zu sagen, okay, wenn man sich diesen Parallelwelten nähert, digitalen Parallelwelten nähert, dann muss man das mit einer gewissen Kompetenz machen und auch mit einem Handwerkszeug, was darüber hinausgeht, einfach abzufilmen, was die da sagen und das am Grunde genommen ja dadurch auch weiterzugeben. Also das ist das große Problem mit vor allen Dingen rechten InfluencerInnen in Deutschland, wenn da über die berichtet wird. Es wird ja immer erstmal wiedergegeben, was sie selber an Botschaften transportieren wollen und dann mangelt es ganz häufig an der tiefen Schärfe, das auch kritisieren zu können. Bei Theroux ist das so, dass er jetzt auch nicht eine Wertung permanent vorgibt. Mhm. In der Form der Darstellung kann man sich als Zuschauer in ein eigenes Urteil bilden. Das ist ganz spannend gemacht.
Also Louis Theroux, Inside the Manosphere auf Netflix. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf allen Plattformen und der Eule auf Social Media. Lest den Remind Newsletter und abonniert ihn, falls ihr es jetzt noch nicht getan habt, als euer wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Und abonniert die Eule. Mit einem kleinen Betrag helft ihr schon, unsere Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank und tschüss, Philipp.
Tschüss.